Ich werde also das, was ich jetzt erzähle, auch aufzeichnen, wieder wie bei den Vorlesungen sonst auch. Ja, das heißt, Sie hatten ja gefragt, ob ich die Sachen bereitstelle, irgendwie eine Lösung oder so. Sie können es sich dann zumindest nochmal anhören. Und ich hoffe, dass Sie das einigermaßen erkennen können, was da jetzt passiert, ja, von der Lesbarkeit der Buchstaben her. Also fangen wir einfach an und gehen der Reihe nach durch die Aufgaben durch. Das ging ja mit recht überschaubaren Sachen durch. Also der erste Schritt, Rechner starten, das hat sicher überall funktioniert. Das zweite, Anmeldung als normaler Anwender, habe ich auch schon gemacht. Und jetzt war die erste Aufgabe hier, überprüfen Sie mit PWD, ob Sie in Ihrem Home-Verzeichnis sind. Also geben wir den Befehl einfach ein. Und dann zeigt er eben /home/user, das ist das Home-Verzeichnis des Benutzers, der den Benutzernamen User hat. Wenn Sie einen Benutzernamen verwenden, dann steht da halt Home irgendwas, ja, was Ihr Benutzername ist. Dann das nächste war, erstellen Sie zwei Unterverzeichnisse, Texte und Beispiele in diesem Ordner. Ja, wenn Sie in dem richtigen Ordner sind, dann können Sie immer direkt den Befehl dort eingeben und das wirkt sich auf den aktuellen Ordner aus. Das heißt, wir sagen jetzt hier make dir Texte, schicken das ab, das gibt keine Rückmeldung, das passiert einfach, und mkdir Beispiele. Und das nächste ist dann wechseln in das Verzeichnis Beispiele und gucken, ob man wirklich in dem Ordner gelandet ist. Wir wechseln das Verzeichnis mit dem Kommando cd, wie change directory, also cd, Leerzeichen, Beispiele. Ja, Sie sehen, ich habe immer genau ein Leerzeichen zwischen Befehl und Argument. Und wenn es mehrere Argumente gäbe, dann wäre da auch wieder ein Leerzeichen dazwischen. Das ist auch zwingend. Also Sie müssen immer halt ein Leerzeichen eingeben. Ja, auch wenn Sie meinen, dass irgendwas eigentlich klar zu erkennen ist, dass das eine das Befehlswort und das andere das Argument ist, weil es zum Beispiel mit einem Slash anfängt, muss man trotzdem immer das Leerzeichen angeben, weil ansonsten das System etwas, was zusammenhängt, auch für, ja, für ein Wort hält und versucht, es irgendwie als Befehl zu interpretieren. Der nächste Schritt ist dann, die Dateien fstab und passwd aus dem Verzeichnis etc in das aktuelle Verzeichnis kopieren. Und da gäbe es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, achso, wir sollten gucken mit PWD, ob wir wirklich im Ordner sind. Das mache ich noch eben. Ne, jetzt sehen Sie den vollen Pfad Home-User-Beispiele. Der Prompt hat sich insofern verändert, dass man da auch sehen kann, dass man in Beispiele ist, aber man weiß nicht unbedingt, ah doch, man kann es sogar genau sehen. Hier ist nämlich so eine Tilde. Die Tilde ist eine Kurzbezeichnung für Ihr Home-Verzeichnis. Also dieses Home slash home slash user, das ist der Ordner, der auch Tilde genannt werden kann. Und daran können Sie jetzt auch schon am Prompt erkennen, dass Sie im richtigen Ordner sind. Also jetzt sollen wir diese Dateien kopieren. Und da kann man einfach sagen cp slash etc fstab. Und was Sie jetzt nicht wirklich sehen können, deswegen muss ich es erzählen, ich habe das etc fstab nicht komplett eingetippt. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe angefangen hier mit einem Slash und einem E, und weil ich denke, dass es im Wurzelverzeichnis außer etc nichts anderes gibt, habe ich an der Stelle Tab gedrückt, die Tabulatortaste, und dann hat er das automatisch vervollständigt. Das nennt sich Command Line Completion. Und genauso mit dem fstab, da habe ich nur fs eingegeben und gehe davon aus, dass das schon einheitlich ist, und wenn ich dann einmal Tab drücke, dann kriege ich direkt den vollen Namen. Wenn ich das schon nach dem f mache, dann sollte er piepsen. Bei mir piepst jetzt nichts, weil ich wahrscheinlich einen Ton aus habe. Ne, piepst generell nicht. Dann sehen Sie, beim ersten Druck auf Tab passiert erstmal nichts. Da hätte man dann nur dieses Piepsen gehört, wenn es aktiviert wäre. Und wenn man dann nochmal auf Tab drückt, dann kriegt man eine Auswahl angeboten. In dem Fall gibt es halt einen Ordner Fonts. Dass das ein Ordner ist, erkennen Sie daran, dass hinter dem Fonts noch so ein Schrägstrich steht. Also Sie sehen auch bei diesen Vorschlägen für die Completion direkt, was sind das für Dinge. Ja, also ist es ein Ordner oder ist es eine Datei? Fonts und fstab wird angezeigt als Möglichkeiten. Und das heißt, es wird erst eindeutig, wenn ich noch ein S eingebe, und wenn ich dann Tab drücke, dann habe ich die Datei komplett. Ja, ich kann das natürlich auch komplett von Hand tippen. Also man muss diese Completion nicht benutzen, aber fast alles in der Shell ist darauf angelegt, dass sie möglichst schnell mit dem System arbeiten können. Ja, es geht fast immer um Geschwindigkeit und dazu gehört eben sowas wie diese Completion. Bei den Dateinamen, die sind da relativ kurz, da ist das jetzt nicht so die große Einsparung. Also FS-Tab im Vergleich zu FS und dann die Tabulator-Taste drücken, ist nur 2 Tastendrücke kürzer. Aber wenn Sie längere Verzeichnis- oder Dateinamen haben, dann sparen Sie schon eine ganze Menge. Und um das jetzt in das aktuelle Verzeichnis zu kopieren, das habe ich gesehen, einige von Ihnen haben das gemacht. Sie haben dann angefangen und gesagt, okay, wie ist das Verzeichnis? Das heißt Home User Beispiele. Ja, wenn Sie das in der Form eingeben, das ist in Ordnung. Also das würde funktionieren. Ich mache das jetzt auch mal auf die Art und Weise. Ja. Aber es gibt einen einfacheren Weg, weil wir stehen in dem Verzeichnis, wo es hin soll. Ja, wir sind praktisch in der Shell, stehen wir schon an der richtigen Stelle. Und genauso wie wenn Sie jetzt einen grafischen Dateimanager irgendwie haben, da würden Sie auch in den Ordner, wo irgendwas hin soll, reinwechseln und dann machen Sie Drag and Drop in den Ordner rein. Ja, da müssen Sie nicht irgendwie noch sagen, wo soll das hin, sondern das ist klar, weil die Zielposition definiert ist. Und sowas in der Art können Sie in der Shell auch machen. Und das zeige ich Ihnen nochmal für die andere Datei, die kopiert werden soll. Das war die Pass-WD. Und jetzt gebe ich als Zielverzeichnis einfach Punkt ein. Ja, und der Punkt, das ist immer das aktuelle Verzeichnis, wo ich mich in der Shell gerade befinde. Das, was angezeigt wird, wenn ich PWD eingebe, um nach dem Arbeitsverzeichnis zu fragen. Ja? Und das ist natürlich kürzer, als von Hand nochmal den vollen Pfad rauszusuchen, selbst wenn ich mit Tab Completion arbeite und das etwas beschleunigen kann. Ja. Gut, hier stand jetzt nicht, dass man gucken soll, ob die Dateien wirklich angekommen sind. Ich gucke aber mal mit ls-l und sehe, ja, die beiden Dateien sind da. Und jetzt sollte im VI die Datei fstab geöffnet werden. Und zwar die hier im Arbeitsverzeichnis, nicht die in etc, das Original. Die könnten wir nicht verändern, ja, sondern die Datei, die jetzt hier im lokalen Ordner liegt. Das heißt, dann sage ich einfach VI, das ist der Name des Programms, des Editors, und als Argument muss ich den Dateinamen angeben. Und jetzt ist es auch wieder so, ich muss nicht den vollen Pfad angeben. Ich könnte da jetzt sowas tippen wie /home/user/beispiele/fstab. Ja, damit würde ich die Datei kriegen über eine volle Pfadangabe. Aber ich kann immer auch einen relativen Pfad benutzen und wenn ich halt gerade im richtigen Verzeichnis schon bin, dann kann ich einfach sagen fstab. Ja.
Können Sie das dann so abkürzen und einfach mit dem Tabulator automatisch auffüllen lassen?
Was meinen Sie jetzt?
Einfach an mit fs und drücken
Tabulator. Das habe ich auch gemacht. Ja. Ja. So, jetzt bin ich hier drin. Das ist leider, weil diese Einträge hier relativ breit sind und das Terminalfenster nur, weiß nicht, wahrscheinlich 80 Zeichen breit ist oder so, etwas unübersichtlich. Ich hau jetzt erstmal hier die ganzen Kommentarzeilen raus. Das war nicht Teil der Aufgabe, aber dann sieht die Datei etwas übersichtlicher aus. Zeilen löscht man mit Doppel-D, also DD. So. Diese ganzen Kommentarzeilen habe ich jetzt mal rausgenommen. Nur die eine habe ich drin gelassen, weil da steht erklärt, was die verschiedenen Spalten bedeuten. Mit dieser Datei werden wir uns in einigen Wochen noch ausführlich beschäftigen, weil die ist dafür zuständig, welche Datenträger beim Systemstart eingebunden werden, welche Partitionen automatisch Zugriff drauf besteht. Und jetzt war die Aufgabe, in jeder Zeile praktisch den Eintrag in der dritten Spalte zu löschen. Ja? Und das können Sie natürlich auf verschiedene Weise machen. Also erstmal müssen Sie sich dahin bewegen. Und in dieser Zeile wäre das zum Beispiel hier. Ja, hier fängt die dritte Spalte an. Kann man den Cursor sehen hinten? Ja, ne? Und was ich jetzt machen könnte, ist, ich könnte mit klein x einfach die Buchstaben hier weglöschen. Ja, dann verschwinden die so schrittweise, bis ich irgendwann hier bin und dann habe ich genau das Zeug gelöscht. Das ist aber umständlich. Ich habe das jetzt rückgängig gemacht mit Umschalt U. Ja, das macht ein Undo auf die letzten Sachen. Und es geht einfacher, wenn ich die Funktion Löschen eines Wortes verwende. Ja, dafür gibt es die Tastenkombination DW, Delete Word, und das löscht bis zum Anfang des nächsten Wortes. Also das macht genau das, was ich will. Ich stehe am Anfang des Wortes, das weg soll, und ich will alles löschen, einschließlich der Leerzeichen, bis praktisch dieses Defaults als Wort da anfängt. Also sage ich einfach nur DW. Ja. Und jetzt ist das nächste, was ich löschen will, ist das X3. Hier kann man leider keinen Mauszeiger drin sehen, da kann ich nicht richtig drauf zeigen. Ja, also das ist hier, das X3 ist der nächste Teil, der weg soll. Und jetzt zeige ich Ihnen kurz, wie Sie da etwas schneller hinkommen. Sie müssen nicht jetzt mit den Cursor-Tasten da hingehen, sondern wenn Sie sich erinnern, DW ist Delete Word, wenn Sie das Delete einfach mal weglassen und nur W drücken, dann bewegen Sie sich wortweise vorwärts im Dokument. Also ich drücke jetzt ein paar Mal W und dann bin ich relativ bald am Anfang von diesem Wort X3. Ja, und dann mache ich wieder DW, dann ist es weg. Ja, das nächste, das ist Swap, das ist direkt da drunter. Das geht dann schneller, indem ich einfach Cursor runter drücke und direkt dahin komme. Mache ich wieder DW. Ups, was ist da übrig geblieben? Ach so, ja, da stand auch SW, passt schon. DW. Ich dachte, es wäre ein Stück von dem Wort übergeblieben, aber hinter dem Swap stand nochmal SW. So, und das letzte ist dann hier in dieser Zeile, dieser Teil, der UDF, ISO 9660 heißt. Da werde ich wahrscheinlich mehrmals DW drücken müssen, weil das Komma wohl als Trennzeichen von Worten erkannt wird. Genau, das Komma steht noch da und nach dreimal DW ist diese Spalte praktisch auch weg. Wenn irgendwas unklar ist, bitte unterbrechen Sie mich zwischendurch und fragen Sie nach. Okay, jetzt sollten wir in der nächsten Aufgabe, wo ist es? Ach so, das war schon weiter hinten, ne, die Aufgabe mit dem DW. Ich bin irgendwie zu weit gesprungen. In Aufgabe 8 sind wir eigentlich erst, da sollten alle Vorkommen des Wortes def gesucht werden. Ich gehe jetzt nochmal in die erste Zeile hier zurück. So viele davon sind nicht mehr vorhanden. Machen wir mal Suche. Die Suche funktioniert so, dass man erst den Schrägstrich eingibt. Der erscheint dann auch links unten, das können Sie jetzt nicht sehen, aber ganz links unten am Rand ist jetzt ein Schrägstrich zu sehen. Und da gebe ich jetzt def ein. Das kann man vielleicht wieder erkennen. Und das muss ich mit Eingabetaste abschicken. Und dann springt er zum ersten Vorkommen. Da ist jetzt nur noch eins von vorhanden. Das, wo der Cursor gerade steht. Ich gebe jetzt einfach mal an irgendwelchen anderen Stellen noch def ein, damit ein paar davon da sind. Das zerstört zwar den Aufbau der Datei, aber es ist ja egal. Also machen wir das nochmal. Schrägstrich zum Suchen, dann def. Und das Ganze abschicken mit der Eingabetaste. Und jetzt landet der Cursor auf der ersten Fundstelle. Wenn ich dann klein n drücke, komme ich zur nächsten. Das ist in derselben Zeile, da wo ich es hingeschrieben habe. Wenn ich nochmal klein n drücke, komme ich wieder zur nächsten. Und das war jetzt die letzte. Wenn ich jetzt nochmal n drücke, dann kommt unten der Hinweis, dass er am Ende der Suche praktisch angekommen ist und jetzt wieder von oben anfängt. Ja, das heißt, es geht dann wieder zur ersten. Das, was da unten steht, ist nur ein informativer Hinweis, dass Sie merken, Sie sind einmal durch. Und genauso kann ich auch rückwärts suchen, indem ich klein p, nee, es ist nicht klein p, wie ging das? Ja, also um die Rückwärtssuche zu starten, brauche ich das Fragezeichen anstelle des Schrägstrichs. Und jetzt sollte man, glaube ich, nach sys suchen, genau. Sys, kommt das da überhaupt noch vor? Ja, aber nur einmal. Das ist also nicht so spannend. Das Blatt haben wir liegt im Campus-System.
Ah ja,
okay. Ja, ich suche jetzt einfach mal nur nach NO, weil das taucht mehrmals auf. Und zwar mit, also Fragezeichen, NO. Nee, ich hasse das. Und dann lande ich jetzt erstmal da unten auf dem NO-Auto. Das ist der Anfang davon. Und wenn ich jetzt N drücke, dann komme ich da eins höher zu None, was auch mit NO anfängt. Wenn ich es nochmal drücke, komme ich wieder zur ersten Stelle zurück, weil auch dieses NO nur zweimal im Text drin ist. Ja. Und jetzt nehmen wir mal irgendwas, was wirklich ganz oft drin ist, einfach nur ein kleines O als Suchbegriff, weil ich Ihnen an der Stelle nochmal zeigen will, ne, ich habe eine Vorwärtssuche gemacht und bewege mich jetzt mit kleinen N immer von einem O zum nächsten in Vorwärtsrichtung. Und wenn ich praktisch eins zu weit gegangen bin und nochmal zurück will, dann kann ich einfach auf die Rückwärtssuche umschalten, ohne nochmal den Suchbegriff einzugeben, indem ich nur das Fragezeichen eingebe und dann direkt Eingabe drücke. Dann wird praktisch der alte Suchbegriff übernommen, den ich vorher hatte, nur dass sich die Suchrichtung jetzt umkehrt. Und dann kann ich mit Next rückwärts die verschiedenen O's haben. Ja, genauso kann ich wieder auf Vorwärtssuche umstellen, einfach mit Schrägstrich Eingabetaste. Sie sehen dann, da unten erscheint jetzt das O, weil er den Suchbegriff dann da unten wieder anzeigt. Das hätte auch funktioniert, wenn das ein ganz langer Suchbegriff gewesen wäre. Ja, und dann geht es wieder vorwärts in der Suche. Okay, und wenn ich irgendwas suche, was es nicht gibt, sollte man nach Qvertsuyop suchen. Einfach einzugeben, weil das die erste Reihe der Tastatur ist. Dann kommt unten deutlich sichtbar Pattern not found. Ja, also das Suchmuster wurde nicht gefunden. Gibt es halt keinen Treffer. Ja, Aufgabe 11, die dritte Spalte löschen, das habe ich ja gerade eben schon vorgezogen. Damit sind wir also schon durch. Dann soll die geänderte Datei gespeichert werden. Speichern ging mit Doppelpunkt W. Ja, dann wird unten eingeblendet FSTAB, 5 Zeilen, 347 Zeichen geschrieben, auf Englisch. Je nachdem, was Sie für ein Linux-System installieren, kriegen Sie auch die ganzen Meldungen auf Deutsch.
Doppelpunkt W war das, oder?
Doppelpunkt W zum Speichern, kleines W. Und verlassen Sie den Editor, das geht mit Doppelpunkt Q. Und weil dieser Vorgang Speichern und Beenden häufig gemeinsam benutzt wird, gibt es dafür auch noch zwei Kurzvarianten. Zum einen kann ich das Doppelpunkt W und das Doppelpunkt Q auch kombinieren, indem ich einfach Doppelpunkt WQ eingebe. Ja, damit wird auch gespeichert und verlassen. Und es gibt noch eine schnellere Variante, zwei große Zs. Wenn ich also einfach die Umschalttaste gedrückt halte und zweimal Z drücke, dann macht er auch genau das, speichern und verlassen. Okay, Aufgabe 13, zeigen Sie den Inhalt an und prüfen Sie, dass die Datei das aktuelle Datum hat. Also schauen wir mal ls-l. Jetzt sehen Sie hier die fstab, das ist die, die wir gerade bearbeitet haben. Ich mache das nochmal neu oben, so. Kann man es besser sehen überall. Die FSTAB ist die wir gerade verändert haben. 1. April, warum steht da 1. April? Weil er irgendwie das Datum nicht hat. Ich gebe jetzt mal Date ein, das ist ein Kommando, mit dem Sie das aktuelle Datum abrufen können. Und da sehen Sie, dieses Linux-System glaubt, es wäre gerade 1. April 22.16 Uhr. Ja, wenn wir das als Referenzwert nehmen, dann sehen Sie, die FSTAB hat als Zeitstempel 1. April 22.15 Uhr, eine Minute vorher oder zwei Minuten. Das ist also tatsächlich das Datum von dem Zeitpunkt, wo wir die Datei gespeichert haben. Und im Vergleich dazu die PassWD, die hat auch dasselbe Datum, aber 22.04 Uhr, die ist 10 Minuten älter sozusagen. Das ist von dem Zeitpunkt, als wir die Kopie gemacht haben. Ja, vor 10 Minuten habe ich diese als eine der ersten Aufgaben die Kopie aus dem ETC-Verzeichnis herausgemacht. Um sie zu bearbeiten im Editor. Sie müssen das Kommando, den Namen des Editors eingeben, der heißt VI. und dann dahinter einfach den Dateinamen, also fstab zum Beispiel. Ja, dann startet der Editor. So, dann ja, dann geht's weiter. Sogenannte Inode-Nummer. Also eine Inode-Nummer ist eben eine eindeutige ID für jede Datei, zumindest innerhalb eines Dateisystems. Wenn Sie mehrere Partitionen verwenden, dann können diese Inodes mehrfach vorkommen, aber auf jeder Partition immer nur einmal. Und wir sollten jetzt feststellen, wir sollten durch Nachschlagen in der Manpage rausfinden, wie man Inodes anzeigen lassen kann. Ja, und es ist so, dass Sie zu eigentlich fast allen Kommandos, die man hier eingeben kann, immer eine Manpage abrufen können, indem Sie Man, also das steht für Manual, Handbuch, und dann dahinter den Namen des Programms, wo Sie was darüber erfahren wollen, eingeben. Und das Tool, was wir eben nachschlagen sollen, ist das LS, das Ding, was einfach nur das Verzeichnislisting anzeigt. Und das heißt, wir geben Man LS ein. Und das ist sogar Deutsch. Und jetzt war die Aufgabe, wir wollen was über Inodes erfahren, also suchen wir mal in dieser Manpage, ob wir da den Begriff Inode finden. Und suchen funktioniert hier in dem Dateibetrachter genauso wie im VI, einfach Schrägstrich und dann Inode eingeben und dann Eingabetaste. Und da sind wir schon an der richtigen Stelle. Die Option minus I sorgt dafür, dass zu jeder Datei die Indexnummer ausgegeben wird. Ja. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum erzähle ich Ihnen nicht einfach mit der Option minus i, können Sie das machen, warum nerv ich Sie, dass Sie in die Manpage reingucken sollen? Das ist einfach das zentrale Werkzeug, was alle Linux-Administratoren permanent verwenden, um irgendwas nachzuschlagen. Also auch ich gucke fast jeden Tag in irgendeine Manpage rein, weil es hunderte Kommandos gibt und jedes davon hat zig bis auch wieder hunderte verschiedene Optionen und ein paar davon oder viele davon kenne ich natürlich auswendig, aber die etwas obskureren Sachen, die ich vielleicht alle zwei Jahre mal brauche, die kenne ich nicht auswendig, ne? Also muss ich es nachschlagen. Und generell, wenn man ein neues Tool installiert, das man noch nie verwendet hat, dann hat man natürlich denselben Effekt. Man weiß nicht, was man damit machen kann. Ja? Also muss man es irgendwo nachschlagen und der richtige Ort dafür ist die Manpage. Also man muss eigentlich nie jetzt irgendwie Google bemühen, um irgendwas rauszufinden. Das kann man natürlich auch. Sie können bei Google irgendwie den Namen von so einem Programm nachschlagen. Wahrscheinlich finden Sie dann eine Online-Version der Manpage. Ja, als ersten Treffer oder einen Artikel über das Tool, wo das vorgestellt wird. Aber am schnellsten sind Sie, wenn Sie einfach die standardmäßig installierte Manpage angucken. Und wenn man weiß eben, dass man nach einem bestimmten Suchbegriff sucht, so wie ich jetzt nach Inode gesucht habe, dann funktioniert das schon ganz gut. Da das die deutsche Version der Manpage ist, hätte es mich nicht überrascht, wenn hier auch irgendwie, Sie sehen schon, das Wort Inode taucht nur auf, weil die Option auch so heißt. Es gibt diese lange Option minus minus Inode und man sieht nicht das Wort Inode als Begriff. Stattdessen schreiben die Indexnummer. Ja, in der englischen Manpage würde da wahrscheinlich Display Inode oder sowas stehen, ja, weil im Englischen das Wort Inode auch das richtige Wort ist. Okay, also wir merken uns, wir brauchen die Option minus klein i. Ja, bitte immer beachten, dass fast alles in der Linux-Welt Klein- und Großschreibung unterscheidet. Das gilt für Datei- und Pfadnamen, Befehlsnamen und auch für Optionsnamen. Also Sie sehen ja auch darunter gibt es eine Option minus groß i, die macht was anderes. Ja, jetzt wollten wir schauen mit Q. Aus dem Betrachter kommen Sie mit Q wieder raus. Und wir sollten das Verzeichnis anzeigen. Also die normale Ausgabe wäre ls-l. Das sieht dann so aus, das haben wir schon gesehen. Und jetzt hänge ich da noch ein minus i dran, weil ich die Inode-Nummern haben will. Und das hatte ich Ihnen letztes Mal schon gesagt, wenn Sie mehrere Kurzoptionen haben, die nur aus einem Buchstaben bestehen und ein Minuszeichen davor, dann müssen Sie nicht sowas wie ich jetzt geschrieben habe, minus L minus I schreiben, sondern Sie kürzen es ab und schreiben einfach minus LI. Ja? Oder alternativ minus IL, das ist egal. Und jetzt sehen Sie, Die Ausgabe sieht ähnlich aus, aber es ist eine neue Spalte dazugekommen am Anfang. Und da steht so eine sechsstellige Nummer drin. Und Sie sehen auch, die untere ist eins größer als die obere. Das liegt einfach daran, dass ich die Dateien unmittelbar nacheinander erzeugt habe und zwischendurch keine anderen Dateien erzeugt wurden. Jedes Mal, wenn man eine neue Datei erstellt auf dem System, wird eine neue Inode-Nummer vergeben und die werden einfach durchnummeriert. Wenn Sie zwischendurch Dateien löschen, dann kann es auch sein, dass eine Inode-Nummer recycelt wird. Aber solange Sie einfach nur der Reihe nach Dateien erzeugen, haben Sie in der Regel aufeinanderfolgende Nummern.
Kann man über die Inode dann auch auf die Datei zugreifen,
oder? Ja, Sie können von der Shell aus nicht über die Inode darauf zugreifen. Also es gibt jetzt kein Kommando, was Ihnen über die Inode-Nummer das direkt geben würde, aber die Inode ist intern im System das, was tatsächlich verwendet wird, um auf Dateien zuzugreifen.
Das ist kein Kopiervorgang von Inode?
Nee, das geht nicht. Das geht nicht, das ist nur für die interne Verwaltung vom Dateisystem wichtig, weil es praktisch so aussieht, wenn Sie sagen, gib mir die Datei fstab, dann geht das System hin und sucht das Verzeichnis, in dem Sie gerade sind. In dem Verzeichnis gibt es einen Eintrag, da steht fstab und dahinter steht die Inode-Nummer. Das kriegen Sie nicht zu sehen im Normalbetrieb. Und dann wird in einer großen Inode-Tabelle nachgeguckt, und da findet man dann diesen Eintrag mit der 32 am Ende und dort finden sich die eigentlichen Informationen über die Datei. Ja, also es gibt ein zentrales Dateiverzeichnis, was unabhängig von dieser ganzen Ordnerhierarchie ist, die man hat. Ja, das ist also im Grunde flach. Da liegen alle Informationen über alle Dateien drin, nicht die Inhalte, sondern die Metadaten. Ja? Also was hat das, wie groß ist das, was hat das, wem gehört das, diese Datei, solche Sachen. Und aus den Verzeichnissen heraus haben Sie praktisch nur Verweise auf diese Inode-Nummer. Deswegen ist die Inode-Nummer immer ein guter Kandidat, wenn man feststellen will, ob zwei Dateien absolut identisch sind, im Sinne von, es ist wie ein Link. Ja, es ist nur ein anderer Name für die Datei, die schon vorhanden ist.
Ach so, wenn zwei Dateien die gleiche Inode haben?
Genau, es kann Ihnen passieren, dass Sie in zwei Verzeichnissen zwei Dateien sehen, die, wo Sie das Gefühl haben, das ist irgendwie dasselbe.
Aber und die sind physikalisch auch da? Oder
nee, die sind nur, wenn es die gleiche Inode-Nummer ist, dann ist physikalisch die Datei auch nur einmal da. Aber Sie können trotzdem beliebig viele Einträge in irgendwelchen Verzeichnissen dafür haben.
Was passiert bei der millionsten Inode?
Das wird ein 32-Bit-Feld sein, also da werden Sie genug Platz haben, um...
Die Zahl geht einfach weiter.
Ja, die werden dann größer.
Ach so.
Ja. Okay. Wenn die Inode, diese Ausgabe ist immer formatiert. Sie sehen auch, dass hier zum Beispiel der Benutzername nur genau diese vier Zeichen in Anspruch nimmt, weil einfach nur so viel Platz jetzt da ist. Wenn da noch eine Datei drin liegen würde, die einem User Anton Müller gehören würde, der diesen vollen Namen hat, dann würde das entsprechend breiter gezogen, damit es auch wieder reinpasst. Und genauso, wenn vorne die Inode-Nummer nicht sechsstellig, sondern achtstellig ist, dann ist sie halt achtstellig. Aber das LS macht es immer so, dass die Spalten sauber übereinander sind, dass man es gescheit lesen kann. Gut, wie geht's weiter? Zeigen Sie den Inhalt des Arbeitsverzeichnisses mit Inode-Nummern an, haben wir gemacht. Wechseln Sie eine Verzeichnisebene nach oben, also zurück in Ihr Home-Verzeichnis. Da Sie wissen, dass Sie ins Home-Verzeichnis wollen, könnten Sie jetzt wieder von Hand cd/home/user eingeben, das wäre ein Weg. Sie könnten auch, wenn Sie sich erinnern, dass Sie mit der Tilde das Home-Verzeichnis kriegen, ich weiß nicht, ob ich eine Tilde hier eingeben kann. Wo ist auf dem Windows-Rechner die Tilde? Da oben irgendwo, ne? Nee.
Alt-N-Leerzeichen hat es letztes Mal gesagt.
Was hatte ich gesagt?
Alt-N-Leerzeichen. Bei Windows ist es beim Plus links von Enter.
Links
von Enter. Achso, die Taste drüber, über der Raute.
Ah, ich hab's. So. Also CD-Tilde, das würde auch funktionieren. Ja, wir sind jetzt in dieser virtuellen Maschine ein bisschen gehandicapt mit dem ganzen Tastaturzeug. Und also das wäre eine andere Möglichkeit. Aber da die Aufgabenstellung eigentlich ist, einfach eine Ebene nach oben wechseln, ist es leichter zu sagen, Punkt, Punkt. Das geht in jedem Verzeichnis und wechselt einfach immer eins nach oben. wenn ich das mache, ja, lande ich halt in dem entsprechenden Verzeichnis. So, jetzt soll man nochmal in die Manpage zur LS reingucken und feststellen, wie man rekursiv den Inhalt des Verzeichnisses mit allen Unterordnern anzeigen kann. Und das schlage ich jetzt nicht nochmal nach, weil dann wird man halt nach rekursiv suchen und das sollte minus groß R als Option sein. Ja, und das ist jetzt noch nicht besonders übersichtlich, weil ich nicht gleichzeitig die Langoption minus L verwendet habe. Also so sehe ich auch, es gibt Ordner, Beispiele und Texte und danach wird der Inhalt der jeweiligen Verzeichnisse aufgelistet. Also Beispiele enthält fstab und passwd und Texte enthält nichts, das ist leer. Ja, Sie haben das nicht in Ihrem Home-Verzeichnis gemacht, sondern im Wurzelverzeichnis.
Ach, das ist schwul, ja.
Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es mit Steuerung C abgebrochen. Ja, was Sie gemacht haben, Sie haben ein rekursives Listing der gesamten Linux-Installation aufgerufen. Also Sie ließen sich da gerade alle Dateien auf dem System anzeigen. Das dauert natürlich eine Weile. Ja. Wenn wir das etwas ausführlicher, die Informationen haben wollen, dann geben wir ls-r und -l, also minus klein l ein, oder kombinieren das direkt wieder in dieser Form. Ja, also das ist ein kleines l, keine 1. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, das Ergebnis ist praktisch so, als ob Sie von Hand sich das aktuelle Verzeichnis anzeigen lassen mit ls-l, dann wechseln Sie in das Unterverzeichnis, in das erste rein, das ist Beispiele, lassen sich da wieder das gesamte Verzeichnis anzeigen. Falls es dort Unterverzeichnisse gibt, würden Sie nochmal weiter reingehen und so fort. Ja? Also es ist eine gute Möglichkeit, sich einfach alles ab einem bestimmten Punkt anzeigen zu lassen. Gut, dann hieß es, ein Verzeichnis kopieren im aktuellen Ordner anlegen. Das ist ja im Prinzip, das haben wir vorhin schon mal gemacht, das geht mit makedir kopieren. Und jetzt sollten Sie alle Dateien von Beispiele, also die in Beispiele liegen, das sind ja nur die zwei Stück, nach Kopien kopieren. Und das möglichst ohne die alle von Hand zu nennen. Das steht da zwar nicht, aber wenn wir wissen, dass wir ein komplettes Verzeichnis kopieren wollen, dann kann man sich ja die Arbeit etwas leichter machen. Und das können wir so machen, dass wir sagen cp Beispiele, Schrägstrich und dann Stern. Ja, das ist wie in der DOS- und Windows-Welt, das Sternchen steht für alles, was da drin ist, nach Kopien. Und wenn wir das machen, gibt es wieder keine Ausgabe, weil erfolgreiche Aktionen von der Shell nicht irgendwie kommentiert werden oder von den Kommandos in der Shell. Wir können aber in Kopien reingucken. Ja, man kann bei ls-l auch einen Pfad als Argument noch angeben, dann wird nicht im aktuellen Verzeichnis geguckt, sondern halt in dem Unterordner. Und dann sehen Sie, ja, das Zeug ist da drin. Und gut, in der Aufgabe war es so beschrieben, dass man in den Ordner reingehen soll. Also können wir auch nochmal reingehen mit cd-kopien und dann da nochmal auf die normale Art und Weise gucken und sehen nochmal, dass die Dateien halt da sind. Also jetzt wieder eine Ebene nach oben wechseln. Genau, das war schon das, was in der nächsten Aufgabe steht. Ich habe jetzt wieder cd... eingegeben, um wieder zurück in mein Home-Verzeichnis zu kommen. Und jetzt hieß es eben, die Inhalte von Beispiele und Kopien ausgeben zu lassen. Das würde normal gehen, indem ich sage ls-l Beispiele und Kopien. Ich gebe dem einfach zwei Argumente mit. Ja, dann kriege ich das angezeigt und gut, das ist jetzt nicht weiter unerwartet, das sind halt genau dieselben Dateien drin. Aber wir wollten das nochmal mit den Inodes machen und deswegen gebe ich noch zusätzlich die Option minus i an. Und was Sie jetzt sehen können ist, dass die Kopien andere Inodes haben. Die Originale, die in Beispiele lagen, die haben hinten die 3233 als Nummer und die Kopien haben hinten die 3637. Als Nummer. Das sagt Ihnen einfach nur, das sind echt neue Dateien, also das, was man erwartet, wenn man eine Kopie von irgendwas macht. Ja. Okay, das war Aufgabe 18. Jetzt hatte ich in Aufgabe 19 gesagt, auch Verzeichnisse haben eine eigene Inode-Nummer. Und das Problem ist jetzt, wenn Sie das sehen wollen, welche Inode-Nummer die haben, dann würden Sie eigentlich auch so einen Befehl wie da oben, ls-li, Beispiele, Kopien oder sowas angeben. Aber dann kriegen Sie nicht den Eintrag von so einem Verzeichnis, sondern Sie kriegen das, was da drin ist, angezeigt. Und da könnten Sie jetzt wieder in der Manpage nachgucken, wie Sie das abschalten können, dass Sie stattdessen eben nur die Informationen über die Ordner sehen. Und an der Stelle verrate ich Ihnen das einfach. Sie brauchen zusätzlich noch die Option -d wie Directory, Verzeichnis. Ja, und wenn wir das so machen, dann sehen Sie, jetzt werden nur die beiden Ordner angezeigt, Beispiele und Kopien. Der hebt Verzeichnisse hier farblich auch hervor. Da kann man sich nicht drauf verlassen, dass das auf jedem System passiert, aber auf den meisten Systemen haben Sie so ein paar Sachen, die farbig angezeigt werden. Zum Beispiel Audiodateien wären eventuell grün. Also wenn Sie MP3-Dateien irgendwo finden, dann würden die wahrscheinlich grün aussehen. Aber das kann auf jedem System anders sein. Und es kann auch sein, dass Sie gar keine Farbkodierung haben. Und jetzt kann man hier auch sehen, die Ordner, die haben eben auch so eine ID. Ja, eine Inode-Nummer, und das sind auch verschiedene, klar, weil Beispiele und Kopien auch verschiedene Ordner sind. Gut, dann sind wir schon auf der zweiten Seite. Da sollen Sie versuchen, den Ordner Kopien mit dem Kommando rmdir zu löschen. Und da steht schon, der Versuch wird fehlschlagen, da ist nämlich was drin. Wir machen es trotzdem mal, rmdir Kopien, konnte Kopieren nicht entfernen, das Verzeichnis ist nicht leer. Jetzt war die Aufgabe, verwenden Sie einen geeigneten Befehl, um das Verzeichnis mit allen enthaltenen Dateien zu löschen. Das hatten wir letzte Woche. Und dann nimmt man nicht das rmdir-Kommando, sondern man benutzt das normale Löschkommando, was eigentlich zum Dateienlöschen gedacht ist, also das rm, und gibt dem die Option -r wie rekursiv mit auf den Weg. Also rm-r, rekursives Löschen von Kopien. Das fragt auch nicht weiter nach. Ja, das ist eine der wichtigen Eigenschaften auch auf einem Linux-System oder generell auf einem Unix-System. Sie werden in der Regel, es sei denn, Sie aktivieren das irgendwie, aber in der Regel werden Sie nicht mit Rückfragen belästigt. Also sowas wie in der Windows-Welt, wo so Fenster aufgehen, wollen Sie wirklich diese drei Dateien in den Papierkorb verschieben, was ja eine vergleichsweise friedliche Operation ist, weil man es aus dem Papierkorb wieder rausholen kann. Das gibt es hier nicht. Und das war jetzt auch kein Verschieben in den Papierkorb, die Dinger sind weg. Die kommen auch nicht wieder. Also es gäbe vielleicht Möglichkeiten, da wieder dran zu kommen, wenn Sie da sehr viel Zeit reinstecken, wenn Sie das System jetzt sofort ausschalten und dann ja einen Experten dran lassen, der da sucht, dann kann er vielleicht einige von gelöschten Dateien wiederherstellen. Ja, aber verlassen kann man sich darauf nicht. Also löschen heißt löschen. Gut, das Ding ist weg. Überzeugen wir uns kurz davon. Übrigens, wenn Sie, ich lösche zwischendurch immer wieder den Bildschirm, damit die Sachen weiter oben stehen und Sie es besser sehen können. Wenn Sie das auch machen wollen, aus irgendwelchen Gründen, können Sie jederzeit, auch wenn Sie gerade dabei sind, so einen Befehl einzutippen, Steuerung L drücken. Ich weiß nicht, ob das bei allen funktioniert, wegen der Tastaturbelegung und so weiter. Aber normal ist es auf dem Linux-System die richtige Tastenbelegung. Steuerung L löscht einfach den Bildschirm und Sie sind wieder links oben und können weiterarbeiten. Also wir gucken nochmal in den Ordner rein und dieses Verzeichnis Kopien, was wir gerade weggeräumt haben, ist wirklich weg, es wird nicht mehr angezeigt. So, jetzt war das nächste, eine ganze Verzeichnishierarchie zu erzeugen, die da liegt. Die soll A, B, C, D, E, F, G sein und da könnten Sie natürlich hingehen und sowas machen, make dir A, dann in das Verzeichnis A reinwechseln, make dir B, in das Verzeichnis B reinwechseln, makedir C und so weiter. Das ziehe ich jetzt nicht durch bis zum Schluss. Und wenn Sie dann wieder zurück wollen, dann gehen Sie mit cd... cd... gehen Sie wieder zurück. Ja? Jetzt hätten Sie praktisch A, B, C, den ersten Teil, schon mal gemacht. Ich hau das mal wieder weg, weil das auch leichter geht. Wenn Sie versuchen, direkt sowas zu machen, A, slash B, slash C, slash D und so weiter, wie es da heißt, dann werden Sie eine Fehlermeldung kriegen, nämlich, dass irgendwas nicht existiert. Ja? kann Verzeichnis nicht anlegen, Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Er sagt Ihnen jetzt nicht, was nicht gefunden wurde. Und es ist auch nicht ganz klar, ob er meint, dass A nicht gefunden wurde oder dass A, B, C, D, E, F nicht gefunden wurde. Das ist aber egal. In keinem Fall können Sie über dieses Kommando so direkt die ganze Hierarchie erzeugen. Da man sowas aber oft macht, das ist relativ häufig, dass man so eine komplette mehrschichtige Hierarchie auf einmal erzeugen möchte. Deswegen hat das Kommando eine Option, die genau das ermöglicht. Sie geben hier einfach minus P an. Und mit dieser Option und dann wieder dieser volle Pfad dahinter, dann geht der Befehl durch und macht jetzt im Hintergrund für Sie das, was ich eben von Hand angefangen habe zu machen. Also A erzeugen, dann A slash B, ne, dann A slash B slash C und so weiter, bis die alle da sind. So, jetzt sollte man prüfen, ob es geklappt hat, indem man in das Verzeichnis reinwechselt. Ich mache erstmal, benutze nochmal das, was wir eben rausgefunden haben, die rekursive Verzeichnisausgabe. Und gut, das ist, wenn ich es in der Langform mache, etwas unübersichtlich. Wenn ich es so mache, ist es immer noch unübersichtlich. Aber Sie sehen, das Terminalfenster ist jetzt zu klein, ne? Das wird alles rausgescrollt. Aber Sie sehen schon, da gibt es das A, AB, ABC und so weiter. Und es wird immer angezeigt, was da drin ist. Und ganz unten ist dann der Ordner ABCDEFG. Jetzt sollten wir in den Ordner reinwechseln. Da können wir dieses alte Kommando übernehmen und nur den MAC-Datei rauslöschen und mit C einfach hineinwechseln. Und jetzt sehen Sie auch, der Prompt zeigt an, dass Sie da drin gelandet sind. Das geht wieder los mit Tilde. Tilde ist wieder Ihr Home-Verzeichnis. Slash A, slash B, slash C und so weiter bis slash G. Also Sie sind wirklich in diesem stark verzweigten Unterordner, sind Sie jetzt drin. Und dann soll man sich nochmal den vollen Pfad ausgeben lassen. Als ich die Aufgabe konstruiert habe, war ich an einem anderen System, was nicht so wie hier den vollen Pfad anzeigt. Ja, deswegen ist es eigentlich überflüssig, weil man den sowieso sehen kann. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal mit PWD. Dann sehen Sie, das wird nochmal in der Form ausgegeben, nur dass er hier nicht die Abkürzung mit der Tilde benutzt, sondern es wirklich komplett hinschreibt. Aber es ist wirklich dasselbe. Dieses slash home slash user und Tilde ist dasselbe. Jedenfalls für Sie. Ja, für einen anderen Benutzer, der einen anderen Benutzernamen hat, ist es Tilde halt Home und dann sein Benutzername. Okay, zurückwechseln ins Home-Verzeichnis. Da steht hier der Hinweis, man könnte da sowas machen wie einen Pfad auf diese Art und Weise zusammenbauen. Ja, also man darf auch dieses Punkt-Punkt in so Pfadkonstrukte einbauen. Und wenn wir das 6-mal machen würden, dann würden wir praktisch genau diese 6 Verzeichnisse, die wir runtergegangen sind, würden wir wieder raufgehen und wären wieder an der ursprünglichen Stelle. Wenn wir ins Home-Verzeichnis wollen, geht es aber einfacher. Es geht sogar ganz einfach, nämlich ohne weitere Argumente. Wenn man CD ohne irgendwas aufruft, einfach nur CD, dann wechselt man damit immer in sein eigenes Home-Verzeichnis zurück, weil das ein Ort ist, an dem man sich oft aufhält. Gut, dann Aufgabe 25. Jetzt wollen wir das Verzeichnis A mit den ganzen Unterordnern wieder löschen. Da hatten wir schon gesehen, wie in der Aufgabe 21, dass man da dieses RM-R für rekursives Löschen verwenden kann. Hier haben wir jetzt einen Spezialfall. Diese ganze Verzeichnishierarchie, die ist komplett leer, bis auf halt diese ganzen Unterordner. Ja, aber es sind keine Dateien drin. Und deswegen kann man versuchen, mit rmdir was zu löschen. C, D, E, F, G. In dieser Form. So wird es noch nicht funktionieren. Oh, es funktioniert. Warum funktioniert? Ah ja, okay, der hat jetzt nur G gelöscht. Jetzt ist G weg. Und jetzt müsste ich praktisch eins wegnehmen und es mit F weiter löschen, bis ich schließlich unten ankomme. Ja, aber es gibt einen einfacheren Weg. Ich kann hier jetzt sagen, auch wieder minus P. Das ist dieselbe Option, die ich vorhin bei mkdir benutzt habe, um direkt die ganze Hierarchie zu erzeugen. Und wenn ich das Kommando so eingebe, dann haut er nicht nur das F auf der untersten Ebene weg, sondern auch alle darüber liegenden bis einschließlich A. Also wenn ich jetzt nochmal schaue, was gibt es hier? Das A ist weg. So. So. Ja, und das hätten Sie auch gefunden. In der Aufgabenstellung stand drin, gucken Sie in der Manpage zu RMDIR nach, da hätte das auch drin gestanden. Schauen wir mal, ob das wirklich stimmt. Man RMDIR. Und dann sehen Sie schon hier, minus P, Parents. Ja, Verzeichnis und seine Eltern entfernen. Damit ist das dasselbe, als ob Sie die der Reihe nach ABC, AB und A löschen. Ja, es ist genau das, was ich eben erzählt habe, steht auch in der Manpage drin. Ich bin überrascht, dass die Manpages alle auf Deutsch sind. Normalerweise sind die bei Debian nicht auf Deutsch, aber es ist eine ganz neue Debian-Version. Okay. In Aufgabe 26 sollen wir ins Wurzelverzeichnis wechseln. Das geht mit CD Schrägstrich, mit einem Leerzeichen dazwischen. Ja, Sie sehen auch, dass der neue Pfad dann wieder angezeigt wird im Prompt. Da steht jetzt der Slash, also das ist jetzt das Hauptverzeichnis. Das ist das, was unter Windows so aussehen würde. Ne? C Doppelpunkt Backslash, wo auch immer der Backslash jetzt ist. So. Das entspricht praktisch, das wäre unter Windows das Wurzelverzeichnis für die C-Partition oder C-Platte. Und hier heißt es halt Slash, weil wir keine Laufwerksbuchstaben haben. Und was sollen wir hier machen? Von dort direkt in den Unterordner Beispiele wechseln. Ja, also da ist schon der Hinweis gegeben, man könnte versuchen, das mit Home-User-Beispiele zusammenzubasteln. Das wäre eine Möglichkeit.
Da fehlt doch die Tilde, oder?
Nee, vorne war die Tilde. Home-User-Beispiele.
Achso, Home, ja.
Ja, vor dem Home war die Tilde. Aber der kürzere Weg ist eben wieder die Tilde zu verwenden. Jetzt muss ich mich wieder erinnern, wo war die? Da ist sie. Tilde, Schrägstrich, Beispiele. Ich habe jetzt auf Tab gedrückt. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Ich mache es nochmal. Also ich könnte natürlich hier von Hand Beispiele zu Ende schreiben und das abschicken. Das würde funktionieren. Aber Sie können auch an der Stelle wieder auf Tab drücken, um diese Tab-Completion in der Shell zu benutzen. Und wenn ich das hier mache, dann erkennt er automatisch, es gibt in meinem Unterordner ein Verzeichnis Beispiele und er macht mir noch meine Abkürzung weg und ersetzt die Tilde durch Home-User.
Okay, aber das ist jetzt bei Debian eine Besonderheit, oder?
Also diese Ersetzung, das ist, glaube ich, das weiß ich nicht, ob das sonst auch passiert. Aber dass Sie auf diese Art auch Vervollständigung machen können, dass er so das Beispiele jetzt gefunden hätte, das geht sonst auch. Und im Prinzip ist es egal, ob Sie die Tilde da haben oder nicht.
Ich hätte eine Frage gleich, ja. Wo wir doch gerade zwischen Verzeichnissen switchen. Ich will nicht sagen, dass ich es jemals anwenden konnte, weil ich habe es nie gecheckt. Mhm. Aber dieses Push-D, ja. Und das andere.
Pop.
Genau.
Ja. Ja, also das würden wir später auch noch sehen. Ich mache das einfach mal kurz. Wenn Sie hier sagen, nehmen wir mal an, Sie wollten jetzt in den Ordner User-Local wechseln. Mhm. Dann würden Sie normalerweise mit CD da reingehen. Das brauchen jetzt nicht alle sich merken, was wir hier machen. Wenn Sie stattdessen Push-D sagen, dann wechseln Sie auch da rein. Aber er merkt sich, wo Sie hergekommen sind. Jetzt gehen wir noch in einen anderen Ordner rein. Push-D temp macht auch wieder dasselbe wie CD temp, aber merkt sich das. Und er zeigt Ihnen auch jeweils an, was er sich gemerkt hat. Er hat sich nämlich gemerkt, als letztes sind wir nach temp gegangen, davor waren wir in User Local und davor waren wir in Beispiele. Und wenn Sie jetzt rückwärts durch die Liste, das ist ein Stack, deswegen heißt es auch Push und Pop, ist wie bei einer Stack-Operation beim Programmieren oder sowas, dann sagen Sie einfach Pop-D. Und dann kommen Sie einen zurück. Sehen Sie, Sie haben jetzt das Temp vom Stack genommen. Der Top vom Stack ist praktisch links. Das Temp haben wir runtergenommen und sind jetzt in User Local. Und nochmal Pop-D führt uns zurück nach Beispiele. Und wenn ich jetzt nochmal Pop-D sage, dann sagt er, der Verzeichnisstapel ist leer.
Ja. Aber man kann nicht drei auf einmal springen, oder? Man muss die einzeln dann abarbeiten.
So. Das habe ich noch nie versucht. Pop-D hat kein... Es gibt Pop-D-N. Ich würde sagen, das kann dann auch mehrere überspringen. Ja, Push-D. Push-D. War Pop-D-2. Ja,
mach die 3 Itzen machen.
Ja, also irgendwas können Sie da machen. Sie können da irgendwie überspringen. Müssen Sie nochmal nachlesen, wie es genau geht.
Danke.
Ja. Okay, wo waren wir jetzt? Wir sind in das Beispiel reingewechselt. Okay, jetzt sind wir bei 27 schon bei der nächsten. Um die Datei, die da ist, zu betrachten, hieß es hier, kann man VI verwenden, man kann aber stattdessen auch CAT oder LESS benutzen. CAT gibt einfach nur aus, was es so gibt. CAT FSTAP zeigt halt den Inhalt an und der Shell-Prompt ist direkt wieder da. Für größere Dateien ist das nicht sinnvoll, das würde da durchscrollen. Deswegen kann man stattdessen auch LESS verwenden. Und gut, das ist jetzt bei einer kleinen Datei nicht sinnvoll, aber ansonsten könnten Sie halt mit den Cursor-Tasten und mit Page Up, Page Down durch die Sachen durchblättern.
Wo ist der Unterschied zwischen CAT und LESS?
Also CAT gibt einfach nur alles aus, was in der Datei drin steht. Wenn Sie also eine sehr große Datei haben, dann scrollt es direkt durch und unten haben Sie wieder den Shell-Prompt und das war's. Und Sie können auch nicht suchen oder sowas, weil das einfach nur die Daten ausgibt und da läuft dann kein Programm oder sowas. Wenn Sie LESS benutzen, dann haben Sie da drin eine Suchfunktion wie im Editor. Also Sie können mit Schrägstrich Point zum Beispiel, können Sie was finden. Das sieht sogar etwas besser aus als im VI, weil er das invertiert hervorhebt. Ja? Und genau, das war auch dann schon der nächste Punkt. Aus LESS kommt man wieder raus, indem man ein kleines Q eingibt, aber wir bleiben jetzt erstmal drin, weil in der nächsten Aufgabe soll man nach was suchen. Das habe ich hier gerade gemacht. Die Rückwärtssuche funktioniert hier auch. Also ich kann, wenn ich jetzt mal nur nach einem O suche, dann sehen Sie, ich kann hier auch Vorwärtssuche drin machen, tschüss, mit einem N. Der blättert dann, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die Datei so klein ist, haben wir hier nicht, wir haben doch auch die Passwd, die ist größer. Ne? Und wenn ich hier zum Beispiel nach bin suche, dann sehen Sie, die werden alle auf einmal markiert. Sie können aber trotzdem mit kleinen n jeweils zum nächsten springen. Ja, und dann blättert er Ihnen durch die ganze Datei durch. Jetzt komme ich irgendwann am Ende an. Das ist der letzte Treffer. Wenn ich jetzt nochmal n sage, dann sagt er, Suchmuster nicht gefunden. Also der springt dann nicht zum Anfang zurück, sondern bleibt hier. Und die Rückwärtssuche geht auch. Dann bewegt er sich halt rückwärts durch den Text. Das geht auch über das Fragezeichen. Ja. Also es ist relativ ähnlich, aber nicht hundertprozentig gleich. Aber wenn man weiß, wie man im VI sucht, dann kommt man im LESS auch schnell dahinter, was man da machen muss. Okay, öffnen Sie die nochmal im VI, bla bla. Dann in Aufgabe 29, grep hilft beim Suchen in Dateien und Sie sollen alle Zeilen aus dieser Datei Passwd angeben, wo der Dateiname bin.sh auftaucht. Ich weiß. Und wenn Sie in die Manpage zu grep mal reingeguckt haben, dann sehen Sie, dass die Syntax immer ist grep Suchbegriff Datei in der einfachsten Form. Ja, das heißt, wir suchen nach dem Wort slash bin slash sh, das ist der Suchbegriff, und wir suchen in der Datei Passwd, also geben wir das so ein. Und dann sehen Sie, es werden jetzt nur Zeilen ausgegeben, die haben alle ganz am hinteren Ende, haben die dieses bin.sh stehen. Ja? Und andere Zeilen werden nicht ausgegeben. Wenn Sie sich die ganze Datei angucken, mit cat passwd zum Beispiel, dann sehen Sie, hier sind auch welche, wo hier unten bin false oder bin bash oder sowas steht. Ja? Wo Sie also nicht alle enden da auf bin.sh. Anschließend sollten Sie alle ausgeben, wo nicht bin.sh drin steht. Ja, also praktisch eine falschrum Auswahl, eine Negativauswahl. Und da muss man dann wieder in die Manpage gucken und dann findet man, dass es eine Option minus klein v gibt und die dreht gerade das Ganze um. Das heißt, es werden nicht mehr die Sachen angezeigt, die auf den Suchbegriff passen, sondern die nicht passen. Wenn wir das hier machen, grep minus v, dann sehen Sie eine Liste von Sachen, die alle hinten nicht bin.sh stehen haben, sondern was anderes. Gut, dann Nächster Punkt, Head und Tail können die ersten und die letzten Zeilen von einer Datei anzeigen. Und normalerweise sind es die ersten bzw. letzten 10. Und da sollten Sie rausfinden, wie Sie das auf 4 abändern können. Ja, und da muss man halt in das Man-Head zum Beispiel reinschauen und sieht dann schon direkt hier am Anfang, wenn man minus n und dahinter die Anzahl schreibt, dann wird das der richtige Wert. Also wenn wir hier sagen, head passwd ohne Argument, dann kriegen wir 10 Zeilen. Und wenn wir sagen head minus n3 passwd, dann sind es nur noch 3. Ja? Und dasselbe gilt auch für tail. Also Sie sehen auch, das sind auch die ersten 3. Ne? Hier oben sehen Sie die ersten 10, das fängt mit root daemon bin sys an. Und hier unten sehen Sie nur noch root daemon bin, das sind dann die ersten 3. Und wenn wir dasselbe mit tail machen, da funktioniert es genauso. Tail passwd zeigt die letzten 10 an, das endet hier mit gdm sr user. Und wenn ich da jetzt sage tail minus n4 passwd, dann gibt er mir stattdessen 4 aus und das sind immer noch die letzten 4. Ja, ich kann auch nur eine ausgeben, die allerletzte, dann kriege ich die. Okay, dann sollten Sie diesen Artikel durchlesen und da ein paar Sachen ausprobieren. Das machen wir jetzt nicht in der Aufgabe 31 und in der 32, ah ja, dann sind wir durch. Da sollte das System runtergefahren werden. Ja, also das war jetzt, das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte, die Demonstration. Sind mit dem, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, alle Fragen zu den Aufgaben beantwortet oder sind da noch Dinge unklar geblieben? Okay. Gut, wir haben noch 25 Minuten, dann können wir also noch uns ein paar von den Folien anschauen. Also zum Einstieg habe ich einen kurzen Überblick für Sie über die Inhalte der Level 1 Prüfung. Ja, ich habe ja gesagt, mein Ziel ist, Sie zumindest teilweise auf diese Zertifizierungsprüfung vom Linux Professional Institut vorzubereiten. Und um zertifizierter Level 1 Administrator zu werden, muss man 2 Prüfungen ablegen. Die heißen Prüfung 101 und 102. Und ich denke mal, dass wir inhaltlich nur durch die 101 durchkommen, aber das wäre dann trotzdem, wenn wir das schaffen, wäre das schon mal ein guter Einstieg, die halbe Miete praktisch. Und die Prüfung 101 setzt sich aus mehreren Themen zusammen. Das sind die Themen 101 bis 104. Lassen sich von den ganzen Zahlen nicht irritieren. Das spielt eigentlich keine Rolle, wie das aufgeteilt ist. Ich werde die Sachen auch nicht in der Reihenfolge abarbeiten, wie sie hier durch diese Zahlenstruktur vorgesehen sind, sondern das ist keine vernünftige Reihenfolge, um sich in ein Linux-System einzuarbeiten. Trotzdem ein kurzer Überblick. Auf diesen beiden Folien, das werde ich jetzt nicht vorlesen und alles im Detail besprechen, da sind praktisch die ganzen Hauptthemen mit den enthaltenen Unterthemen genannt. Das ist nur so für Sie zum Nachschlagen, ist aber auch genau das, was Sie nachlesen können, wenn Sie die Webseite vom LPI aufrufen und da einfach sich die Inhalte der 101er Prüfung angucken. Dieser Foliensatz, den Sie jetzt haben, der behandelt teilweise die Komponenten 103.1, Arbeiten mit der Kommandozeile, und 103.2, Arbeiten mit Textstreams und Filtern. Und davon werden wir eben einige Sachen uns jetzt noch anschauen.
Ja. Wird die von der Funk bezahlt?
Nee. Nee, aber die ist nicht besonders teuer. Also die Prüfung kostet irgendwie 150 € oder sowas. Ja, das ist einfach eine Möglichkeit, wenn Sie sagen, es bringt Ihnen beruflich vielleicht was, wenn Sie ein Linux-Zertifikat haben, dann können Sie das halt machen. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es irgendeine Kooperation oder sowas gäbe.
Das hat jetzt auch überhaupt nichts mit der Klausur Linux
zu tun. Nee, Sie müssen nicht, also ich meine, in der Klausur, da ich hier Inhalte mache, die auf die LPI-Zertifizierung hinführen, werde ich natürlich auch in der Klausur ähnliche Dinge fragen, wie Sie auch wissen müssen, um diese Zertifizierung zu machen. Aber es sind halt mehr Dinge, die Sie für die Zertifizierung brauchen, als das, was wir hier in einem Semester bearbeiten können. Ja, also meine Klausur ist einfacher als die Zertifizierungsprüfung. Und selbst wenn es identisch wäre, würde natürlich kein Zertifizierungsinstitut irgendwelche Hochschulklausuren als gleichwertig anerkennen, weil die wollen ja eine zentrale Kontrolle. Das sind Computertests, die machen, die sofort online ausgewertet werden. Und wir haben ja hier ganz andere Prüfungsbedingungen. Sie kriegen von mir so ein Aufgabenblatt und schreiben was auf Papier in der Prüfung. Ne? Das ist nicht vergleichbar. Aber wenn Sie gut vorbereitet sind auf meine Klausur, dann haben Sie zumindest Ansätze von einer guten Vorbereitung auch für die Zertifizierungsprüfung, würde ich jetzt mal sagen. Es fehlen halt Themen. Ne? Wir müssen schauen. Ich kann im Moment nicht einschätzen, wie wir vom Tempo her mit dem Material durchkommen werden. Im Moment ist mein Eindruck, dass wir deutlich langsamer sind, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, das heißt, es könnte darauf hinauslaufen, dass wir auch von dem Prüfung 101 Teil nicht alles durchkriegen. Aber es hat auch keinen Sinn, wenn ich das Tempo jetzt anziehe und doppelt so schnell durch die Sachen durchhechle, damit ich den Stoff irgendwie komplett habe, wenn ich sie dann nach dem ersten Termin schon abgehängt habe. Ja, dann ist das Ganze für die Katz. Also ich denke, wir machen es einfach in dem Tempo, dass hoffentlich ein Großteil der Leute was davon hat. Und ich werde Ihnen dann am Ende, wenn das Semester praktisch rum ist, dann werde ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben, was jetzt noch fehlt, damit Sie auch diese Zertifizierungsprüfung machen könnten. Aber Sie müssen die nicht machen, die hat nichts mit dem Studium hier zu tun. Ja, es ist einfach eine Möglichkeit, dass Sie halt noch von einer anderen Quelle einen Leistungsnachweis kriegen, den Sie bei einer Bewerbung oder sowas brauchen können. Ja. Ja, also hier sind unten einige Kommandos angegeben, die lese ich jetzt auch nicht alle vor. Und genauso beim Modul 103.2, das ist für Sie zum Nachlesen, ist auch angegeben, welche Tools da vorgestellt werden. Hier sehen Sie eine ganze Reihe von Werkzeugen, die wir jetzt schon benutzt haben, die ich entweder in der Einführung letztes Mal vorgestellt habe oder die wir heute in den Übungen drin hatten. Und da sehen Sie haben also schon eine ganze Menge Werkzeuge kennengelernt und zumindest ein oder zweimal benutzt. Und das sind alles Sachen, die in dieser 103er Block, den wir gerade angucken, die da auch auftauchen. Jetzt ab den neuen Folien schauen wir uns dann wirklich was Neues an. Und zwar geht es hier jetzt um die Benutzung von sogenannten Umgebungsvariablen. Es ist so, dass Sie in der Shell einen ganzen Haufen Variablen definieren können, über die Sie irgendwelche Verhaltensweisen von bestimmten Programmen steuern. Ja, die Tatsache, dass zum Beispiel die Manpages auf Deutsch erscheinen, hat was damit zu tun, dass irgendwo eine Variable gesetzt ist, die sich Lang nennt wie Language und darüber festlegt, dass Sie das System Deutsch verwenden. Wenn Sie die umstellen auf irgendwas, was Englisch ist, ich weiß jetzt nicht, ob die englischen Anleitungen installiert sind, das müssen wir mal gerade probieren. Also manls zum Beispiel ist Deutsch. Und wenn ich jetzt sage export lang gleich c, das ist Standardsprache, dann ist es auf einmal Englisch. Ja, also ich habe nur eine Variable in der Shell geändert und auf einmal ist die Anleitung Englisch und nicht mehr Deutsch. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, also über solche Umgebungsvariablen kann man sehr umfangreich das Verhalten des Systems steuern. Und Sie können sich zunächst mal mit dem Kommando set die Liste aller gesetzten Variablen ausgeben lassen. Ja, das wird dann hier als so eine Liste ausgegeben, die ist relativ lang. Und Sie sehen, die Variablen haben typischerweise so eine Schreibweise komplett mit Großbuchstaben. Sie können die auch anders nennen, aber es ist irgendwie die Norm, dass man für so Shell-Variablen nur Großbuchstaben benutzt. Und ja, da steht eine Menge Zeug drin. Wenn Sie irgendwann Lust und Zeit haben, geben Sie sich die wirklich alle mal aus und versuchen Sie rauszufinden, wofür die Dinger stehen. Ja, viele davon werden wir jetzt im Rahmen der Veranstaltung auch noch besprechen, weil die eben Teil von irgendwelchen Konfigurationsdingen sind, wo sie dann, die Sie dann benutzen, um irgendwas zu verändern. Wenn Sie den Inhalt nur einer einzelnen Variable ausgeben wollen, können Sie das Echo-Kommando dafür verwenden. Echo ist generell ein Tool, um irgendwelchen Text auf der Konsole auszugeben in der Shell. Also Sie können auch einfach Echo Hallo Welt schreiben, dann erscheint das auch auf dem Bildschirm. Aber wenn Sie speziell eine Variable anschauen wollen, dann geben Sie den Variablennamen an und schreiben das Dollarzeichen davor. Das Dollarzeichen ist in allen Kommandos der Hinweis, Achtung, was hier hinter folgt, ist eine Variable. Und dann sehen Sie eben, in der Variable Shell steht drin, mit welcher Shell Sie arbeiten. In dem Fall ist das die Bash. Ja, wenn Sie irgendwas verändert haben am System, dann erscheint da was anderes eventuell. Und wenn Sie eine Variable selber neu erzeugen wollen, dann machen Sie das wie in einer Programmiersprache. Sie schreiben Variablenname gleich Wert. Und in der Shell gibt es keine, also jedenfalls auf dieser Ebene gibt es keine Typen oder sowas, Variablentypen. Deswegen können Sie einfach sowas schreiben wie hier Testvar gleich vom. Und die Shell erkennt, ja, vom ist keine Zahl oder sowas, ist einfach ein String und schreibt das Ding dann da rein. Ja, das sehen Sie, wenn Sie hier Echo Testvar mit einem Dollarzeichen davor anschließend machen, wird der Wert auch wieder ausgegeben. Alternativ können Sie sich auch mit Z die ganze Liste anzeigen lassen, da wird das Testvar dann auch drin auftauchen und durch dieses Pipe und Grep filtern Sie das raus. Na, mit grep haben wir ja vorhin schon gearbeitet. Da haben wir es immer so benutzt, dass wir gesagt haben, grep, Suchbegriff und dann Dateiname. Das ist jetzt eine alternative Variante, wo Sie praktisch die Ausgabe von set durch dieses grep durchlaufen lassen und es als Filter verwenden. Ja? Also wenn wir das nicht mit diesem Pipe-Zeichen und dann grep-Test schreiben würden, dann würde set die gesamte Liste wieder ausgeben. Und das Pipe-Zeichen macht Folgendes, die Ausgabe, die bei set eigentlich rauskommt, diese lange Liste, die wird in das grep-Kommando reingesteckt und wird für grep zur Eingabe. Ja, das nennt man eine Pipeline bauen. Und grep liest jetzt praktisch der Reihe nach aus seiner Eingabe, ja, also aus dieser ganzen Liste von Sachen, liest es die Zeilen einfach und sucht, ob da irgendwo Test drin steht. Und da es keine andere Variable gibt, wo auch irgendwie das Wort Test drin vorkommt, wird dann in dem Fall nur Testvar ausgegeben. Wenn Sie das jetzt verwirrt mit diesem Bauen von Pipelines, das werden wir nochmal ausführlicher besprechen. Das war jetzt nur, um an der Stelle schon mal zu zeigen, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um zum Beispiel nach Variablen zu suchen. Manchmal weiß man nicht genau, wie eine Variable heißt und hat nur eine Idee, wie sie heißen könnte, so ein Anfangs- oder Endstück. Dann kann man auf die Weise auch danach suchen. Und Besetzen einer Variable ist nur eine Geschichte. Wenn Sie wollen, dass die auch in anderen Programmen gilt, die Sie später starten, dann müssen Sie die exportieren. Das erkläre ich im Detail und zeige auch ein Beispiel auf der nächsten Folie. Das machen Sie mit dem Kommando export, Name der Variable. Wenn Sie jetzt schauen, ich habe hier einmal hier oben einen Befehl, wo ich eine Variable verwende, echo shell zum Beispiel, und hier unten habe ich auch einen, der eine Variable benutzt, aber da habe ich nicht das Dollarzeichen davor geschrieben. Ja, der Punkt ist, was ich hier oben gemacht habe, ich wollte nicht irgendwas über die Variable Shell wissen, sondern ich wollte, dass ihr Inhalt ausgegeben wird. Und mit Dollar sorge ich eben dafür, dass ich den Inhalt dieser Variable kriege. Hier unten will ich nicht wissen, was in Testvar drin steht. Da steht vom drin. Ja, ich will also nicht das Wort vom irgendwie exportieren, sondern ich will die Variable verändern, also ihre Eigenschaft ändern. Deswegen muss ich das hier ohne das Dollarzeichen angeben. Also es gibt einige Punkte, wo man die Variable so, wie sie einfach heißt, ohne Dollarzeichen hinschreibt. Und immer, wenn man mit dem Inhalt irgendwas machen will, dann muss man das Dollarzeichen angeben. Das ist nur wichtig, weil wenn Sie das durcheinander bringen, wenn Sie zum Beispiel oben einfach nur Echo Shell ohne Dollar schreiben, dann gibt er Ihnen einfach das Wort Shell aus. Und wenn Sie hier unten das Dollarzeichen fälschlich einfügen, dann kriegen Sie eine Fehlermeldung, weil er dann versucht, eine Variable namens vom zu exportieren, die es nicht gibt. Okay, und exportieren bedeutet, dass der Wert einer Variablen, die ich gesetzt habe, auch für alle Programme gültig sein soll, die ich aus der Shell heraus anschließend starte. Wenn ich nämlich sie nicht exportiere, dann gilt sie nur lokal in dieser eigenen Shell. Das ist übrigens noch eine wichtige weitere Geschichte, wenn Sie sich zweimal anmelden am System. Also Sie sind in zwei verschiedenen Shells drin, die voneinander unabhängig sind, und Sie setzen in der einen Shell eine Variable, dann ist die in der zweiten Shell nicht gesetzt, weil diese Shells komplett voneinander unabhängig sind. Die ganzen Standardvariablen, die von Anfang an da sind, die sind natürlich gleich in beiden Shells, weil die dieselbe Initialisierung praktisch durchlaufen. Aber sobald Sie selber anfangen, Variablen anzugeben, gelten die immer nur in der Shell, wo Sie dieses Kommando eingegeben haben, und auch nur so lange, bis Sie die Shell beenden. Danach ist es verloren. Auch das Exportkommando führt nicht dazu, dass eine Variable irgendwie dauerhaft vorhanden ist, sondern das gilt auch nur für die aktuell laufende Session oder Sitzung. Und es passiert jetzt Folgendes. Wir schauen uns das mal an. Ich habe hier zwei Variablen definiert, a gleich 1 und b gleich 2. Also die Variablen heißen a und b, und ich habe da als Inhalt 1 und 2 reingeschrieben. Das Semikolon erlaubt mir, mehrere Befehle in der Shell zusammenzufassen. Ja, ich hätte das auch in drei Zeilen eingeben können. Hier ist noch ein drittes Kommando, export a. Das heißt, ich sage, die Variable a wird exportiert. Und jetzt gebe ich zunächst mal die Inhalte aus. Echo a gleich $a und b gleich $b zeigt wieder genau diese Verwendung. Ne? Das soll mir ausgeben, a hat den Inhalt irgendwas und b hat den Inhalt irgendwas. Und es funktioniert auch. Sie sehen, die Ausgabe, die das erzeugt, ist a gleich 1, b gleich 2. Das ist auch das, was Sie erwarten würden, weil Sie haben die beiden Variablen so belegt. Und dann kriegen Sie auch die passende Ausgabe. Jetzt starte ich aus der Shell heraus eine neue Shell, indem ich einfach Bash eingebe, das ist der Name der Shell, dann wird sie als Kindprozess praktisch nochmal gestartet. Sie sehen gar nicht, dass da irgendwas sich geändert hat. Der Shell-Prompt sieht noch genauso aus, Sie stehen im selben Verzeichnis. Ich habe das trotzdem mal blau gemacht, damit Sie jetzt wissen, Sie sind nicht mehr in der Original-Shell, sondern Shell in der Shell. Ja? Und dann gebe ich nochmal dasselbe Kommando ein. Wieder Echo a gleich $a, b gleich $b. Und jetzt kriege ich hier a gleich 1 immer noch und b ist leer. Ja? Wenn man eine nicht benutzte Variable ausgeben will, gibt es in der Shell keine Fehlermeldung, sondern nicht benutzte Variablen enthalten den leeren String. Also nichts, steht einfach nichts drin. Man kann immer Dollar weiß nicht was oder so, kann man immer schreiben, irgendeinen beliebigen Text, der wie ein gültiger Variablename aussieht, dann kommt einfach ein leerer String zurück. Ja, das heißt, das B ist uns verloren gegangen auf dem Weg in die neue Shell rein und das A ist erhalten geblieben. Und das liegt eben genau daran, dass A und B waren am Anfang beides lokale Variablen, die verloren gehen, wenn ein neues Programm gestartet wird. Aber das A habe ich exportiert. Und durch diese Exporteigenschaft habe ich sichergestellt, dass beim Start der neuen Shell diese darüber informiert wird, dass es ein A gibt und was da drin ist. Ja, und mit dem B ist es eben nicht passiert. Das hätte ich auch exportieren müssen, wenn ich es auch hätte haben wollen. Aber ich habe es extra so gemacht, damit Sie den Unterschied sehen. Und wenn ich jetzt aus der Shell wieder rausgehe, da gebe ich einfach Exit ein. Mit Exit können Sie sich von einer Login-Shell, also da, wo Sie sich mit Benutzername und Passwort angemeldet haben, kommen Sie mit Exit ganz raus, dann melden Sie sich praktisch ab. Und wenn Sie eine Shell einfach so zusätzlich gestartet haben, dann kommen Sie aus der Shell einfach wieder raus. Auch da ist wieder nicht zu erkennen, dass sich irgendwas ändert. Ihr Shell-Prompt bleibt noch derselbe. Aber jetzt sind Sie wieder in der Shell, wo Sie am Anfang waren. Und da gibt es ja das B. Das hatten Sie da definiert. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal A und B anzeige, dann kriege ich jetzt wieder beide Werte. Also dieser B-Wert, der ist nie wirklich verloren gegangen. Ich bin nur einfach in einer anderen Shell gewesen, wo er halt nicht gültig war. Ja? In der Zeit, während diese Shell lief, war die andere Shell auch noch da. Die war nur gerade blockiert, weil ich in ihr ein anderes Programm gestartet habe. Und in dem Moment, wo ich mit Exit wieder zurückgegangen bin, kriege ich auch die Variable wieder. Ja? Für Export und sowas?
Ja.
Also, wenn wir zum Beispiel diese lang-Variable, die ich eben geändert habe. Ja, ich mache jetzt mal unset lang Jetzt ist es weg, das haben wir noch nicht gehabt. Mit unset kann ich eine Variable löschen. Diese Langvariable wird von vielen Programmen verwendet, um nachzugucken, welche Sprache sprichst du eigentlich? Wie soll ich die Doku anzeigen? Jetzt ist die nicht gesetzt. Wenn ich jetzt man ls eingebe, dann kriege ich Englisch, weil das ist die Default-Sprache in einem Linux-System. Und ja, wenn ich jetzt hingehe und sage lang gleich de und ich exportiere das nicht und ich sage man ls, dann kriege ich es immer noch auf Englisch. Und das liegt daran, dass das man ein eigenes Programm ist und der Inhalt der Variable lang ist nicht weitergegeben worden an das Programm. Und deswegen kennt das nur die exportierten Variablen, da ist lang nicht dabei. Das heißt, das ist wieder genauso, als ob ich die Variable gar nicht gesetzt hätte. Der sagt dann Default-Sprache. Wenn ich aber export lang sage und dann nochmal man ls mache, das ist immer noch nicht deutsch. Wie war das vorher? Das heißt nicht genau de, sondern es heißt irgendwie komplizierter. Ja, okay. de, deutf8, das ist ja widerlich. Also lang gleich de. Diese Sachen ändern sich im Laufe der Jahre schon mal, wie die heißen. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Man ls. Jetzt ist es wieder deutsch, weil die Variable exportiert ist. Jetzt muss ich also nochmal mit unset löschen, damit es weg ist und dann nochmal neu mit lang setzen. Und jetzt sehen Sie, es ist immer noch deutsch, obwohl die Variable, immer noch englisch, obwohl die Variable auf deutsch gesetzt ist. Und wenn ich jetzt noch export lang sage und dann nochmal in die Manpage rein, dann ist es deutsch. Also erst durch exportieren sorge ich dafür, dass in einem Programm, das ich aus der Shell heraus starte, diese Variable sichtbar ist. Jetzt können Sie natürlich die Frage umdrehen, die Sie gestellt haben und sagen, warum gibt es dann überhaupt nicht exportierte Variablen? Ja, also warum exportiert man nicht standardmäßig jede Variable, die man erzeugt, würde das Leben irgendwie einfacher machen. Aber Sie wollen das vielleicht nicht. Sie wollen vielleicht die Möglichkeit haben, lokal irgendwelche Dinge zu verändern und trotzdem nicht diese Auswirkungen direkt für beliebige Programme haben, die Sie aus der Shell heraus noch starten. Weil wenn Sie jetzt hingehen und alle möglichen Variablen verändern oder neu einführen oder so und die würden alle immer mitgegeben an jedes neue Programm, das wäre eventuell ein bisschen chaotisch. Dazu kommt noch, dass Sie in der Shell auch Shell-Skripte schreiben können. Das sind kleine Skriptdateien, die sehen aus wie in einer Programmiersprache irgendwie geschrieben, bestehen überwiegend aus Shell-Befehlen, aber haben auch so Schleifenlogik und so weiter, Fallunterscheidungen, so Zeug wie, also wenn Sie Perl oder Python kennen oder sowas ähnliches, können Sie in der Shell auch direkt machen. Und auch in solchen Skripten arbeiten Sie mit Variablen und weil die nur temporär irgendwie sind, wollen Sie nicht, dass die automatisch an alle Programme weitergegeben werden. Ja? Also es gibt Gründe dafür, dass man Variablen nicht defaultmäßig exportiert und deswegen muss man einfach darauf achten, wenn man irgendwas hat, was man weitergeben will, dass man das halt exportiert. Okay, Sie können sich die Liste aller exportierten Variablen auch anzeigen lassen, indem Sie einfach nur Export eingeben, ohne Argument. Und dann kriegen Sie das in einer sehr eigenartigen Darstellung. Für jede exportierte Variable sehen Sie hier eine Ausgabe, declare-x, Variablenname gleich und dann den Inhalt der Variablen. Und das liegt daran, dass zunächst mal declare-x eine Alternative ist zu export. Also anstatt zu sagen Export-Variable, können Sie auch sagen Declare-X-Variable. Das ist praktisch eine Langfassung, das ist, macht genau dasselbe. Ja, es exportiert die Variable. Und diese Ausgabe von Export, die können Sie so, wie die da rauskommt, in eine Datei reinschreiben und aus der Datei ein Skript machen. Und dann können Sie praktisch dieses Skript auf einen anderen Rechner übertragen zum Beispiel und damit dafür sorgen, dass alle exportierten Variablen auf dem Rechner auch definiert und exportiert werden. Ja? Also Sie können damit Ihre lokale Session praktisch oder die lokalen Eigenschaften, was es für Variablen gibt und was die für Werte haben, können Sie woanders hin übertragen und dort dann auch aktivieren. Ist in der Form jetzt nicht so sinnvoll, weil zum Beispiel das Home-Verzeichnis damit umgesetzt wird, aber es gibt Anwendungen dafür und man erspart sich damit praktisch, dass man diese Befehle von Hand irgendwie konstruieren muss. Okay, zwei Folien machen wir noch, dann haben wir es für heute. Sie haben vielleicht schon gesehen, dass Sie mit Pfeil rauf die letzten Befehle in der Shell nochmal aufrufen können. Dass das funktioniert, liegt daran, dass die Shell eine History verwaltet, wo relativ viele Befehle drin gespeichert werden. Und jetzt können Sie natürlich mit Pfeil hoch einfach 100 Mal drücken, dann kriegen Sie irgendwie den Befehl, den Sie vor 100 Befehlen eingegeben haben. Es geht aber auch noch ein bisschen anders. Sie können History eingeben als Kommando, dann kriegen Sie alles ausgegeben, was Sie eingegeben haben. Wobei irgendwann ein Puffer voll ist und er aufhört, sich die Sachen zu merken. Also die Frage ist, wie viele Einträge merkt sich das System? Und das kriegen Sie raus, indem Sie die Variable HistSize angucken. HistSize wie HistorySize, also Größe der History. Und da steht drin 500, das ist der Standardwert. Ja, das heißt, die Shell merkt sich ihre letzten 500 Befehle. Das ist relativ viel. Und Sie können aber diese HistSize-Variable auch verändern. Zum Beispiel auf 1000 oder 2000 oder so, dann merkt sich das System entsprechend mehr. Und die History kann man noch auf eine andere Weise benutzen und das werde ich Ihnen noch live zeigen, wenn ich die Folie durch habe, weil das wirklich eine geniale Funktion ist. Wenn Sie ein Kommando, was Sie irgendwann ausgeführt haben, was also in der History noch drinsteht, wenn Sie es nochmal ausführen wollen, vielleicht mit leichten Veränderungen oder so, dann können Sie in der Shell nach dem Kommando suchen, indem Sie Teile eingeben, also wie ein Suchbegriff. Sie drücken dazu Steuerung R. Wenn Sie diese Tastenkombination Steuerung R drücken, dann erscheint dieses Reverse iSearch, also reverse Suche. Und dann geben Sie einfach nur einen Teil von dem Kommando ein, das Sie benutzt haben. Was Sie hier jetzt fett hervorgehoben sehen, ich habe hier nur ECH, ECH, den Anfang von Echo eingegeben. Und darauf erschien dieser Befehl Echo HistFileSize, weil den habe ich irgendwann mal eingegeben. Und wenn Ihnen das gefällt, wenn Sie schon das richtige Kommando gefunden haben, dann können Sie einfach die Eingabetaste drücken und dann wird das Kommando so ausgeführt. Wenn es noch nicht das Richtige war, können Sie entweder weitere Teile von dem Kommando eingeben, ja, wenn Sie sich noch genau erinnern, wie das aussah, oder Sie drücken einfach nochmal Steuerung R, dann springen Sie zum nächsten Treffer, wenn es noch weitere gibt. Ja, und das zeige ich Ihnen jetzt noch kurz. Also was haben wir hier gemacht? Schauen wir kurz rein. Ich mache das eben groß. So, schauen wir kurz in die History. Also hier ist alles mögliche Zeug mit Tail zum Beispiel. Ich habe ganz viele Sachen mit Tail gemacht. Also sage ich jetzt mal Steuerung R, dann kriege ich diesen Reverse iSearch Prompt. Jetzt gebe ich einen Tail. Erstmal habe ich nur ein T eingegeben, dann bietet er mir als erstes History an. Das ist der letzte Befehl mit einem T drin, den ich eingegeben habe. Jetzt noch ein A und jetzt hat er schon Tail-N1 Passwort. Und das ist jetzt nicht das Kommando, das ich haben wollte, also mache ich nochmal Steuerung R, dann kriege ich Tail-N4 Passwort. Nochmal Steuerung R, dann kriege ich noch einen anderen. Und das kann ich jetzt weitertreiben. Less fstab, ja, da ist auch ein TA drin. Ne? Cat fstab, sehen Sie, wie er sich da durcharbeitet. Und angenommen, das wäre jetzt das, was ich haben wollte, dann könnte ich jetzt einfach diese Zeile normal weiter bearbeiten. Sobald ich irgendwas anderes als Steuerung R drücke, zum Beispiel die Cursor links, Cursor rechts Tasten, kriege ich wieder meinen normalen Prompt, so als ob ich das Kommando gerade eingegeben hätte und kann jetzt zum Beispiel hier noch aus etc/fstab irgendwas anderes machen und dann den Befehl abschicken. Und man hat manchmal unglaublich lange Befehlszeilen, die man mühevoll in Kleinarbeit zusammengesetzt hat und anstatt die jedes Mal neu zu schreiben, kann man mit Steuerung R einfach schnell danach suchen und ne, es geht wieder um Geschwindigkeit, ist einfach deutlich schneller und muss sich auch nicht mehr genau erinnern, wenn man vielleicht Pfade da gesucht hat oder sowas. Gut, das war's für heute. Danke. Okay.